Wir feiern mit Millionen Menschen seit 2000 Jahren dieses Fest. Und heute noch, nach 2000 Jahren, feiern 2 Milliarden Menschen immer noch dieses Fest. Entweder sind wir bekloppt oder irgendetwas ist doch da dran. Und diese Geschichte hier spricht über Merkmale seiner Auferstehung. Und ich möchte mit uns, bevor ich 4 Dinge aus diesem Text für uns heute Morgen herausarbeite, diese Geschichte einfach zusammen im Zusammenhang nochmal lesen, nach der neuen Genfer Übersetzung, wenn möglich. Im Johannes Kapitel 20, ab Vers 19, wird uns Folgendes berichtet. Es war aber am Abend jenes ersten Tages der Woche, unser Sonntag. Die Jünger hatten solche Angst vor den Juden, dass sie die Türen des Raumes, in dem sie beisammen waren, verschlossen hielten. Mit einem Mal kam Jesus, trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten: Friede sei mit euch. Dann zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Als die Jünger den Herrn sahen, wurden sie froh. Friede sei mit euch, sagte Jesus noch einmal zu ihnen, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Und er hauchte sie an und sagte: Empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr sie aber nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben. Thomas, auch Zwilling genannt, einer von den 12 Freunden Jesu, war nicht dabei gewesen, als Jesus zu den Jüngern gekommen war. Die anderen erzählten ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Thomas erwiderte: Erst muss ich seine von den Nägeln durchbohrten Hände sehen. Ich muss meinen Finger auf die durchbohrten stellen und meine Hand in seine durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich es nicht. 8 Tage später waren die Jünger wieder beisammen. Diesmal war auch Thomas dabei. Mit einem Mal kam Jesus, obwohl die Türen verschlossen waren, zu ihnen herein. Er trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten: Friede sei mit euch. Dann wandte er sich Thomas zu: Leg deinen Finger auf diese Stelle hier und sieh dir meine Hände an, forderte er ihn auf. Reiche deine Hand da und lege sie in meine Seite und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Thomas sagte zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Jesus erwiderte: Jetzt, wo du mich gesehen hast, glaubst du. Glücklich zu nennen werden die sein, die nicht sehen und trotzdem glauben. Dass Jesus nach der Auferstehung durch verschlossene Türen zu den Jüngern kommt, ist ein Merkmal seines auferstandenen Leibes. Niemals zuvor hat er das vorher tun können und getan. Nach der Auferstehung offenbart zeigt sich Jesus den Menschen, indem er plötzlich da ist. Das lesen wir mehrmals in diesen 4 unterschiedlichen Berichten der 4 Männer, die recherchiert haben bzw. Augenzeugen waren von diesem österlichen Geschehen und dann ihre Berichte, ihre Augenzeugenberichte oder ihre authentischen Studien und Recherchen verfasst haben. Ich möchte im ersten Punkt von den 2 ersten Versen ausgehen und auf diese Bezug nehmen, Vers 19 und 20 noch einmal lesen. Es war am Abend jenes ersten Tages der neuen Woche. Die Jünger hatten solche Angst vor den Juden, dass sie die Türen des Raumes, in dem sie beisammen waren, verschlossen hielten. Und mit einem Mal kam Jesus, trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten: Friede sei mit euch. Dann zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Und als die Jünger den Herrn sahen, wurden sie froh. Ich möchte das Thema dieser Predigt mit dem Titel übermalen: Merkmale der Auferstehung Jesu Christi. Was sind Merkmale seiner Auferstehung? Was ist neu? Was ist seine Botschaft? Wir haben Karfreitag einen Gottesdienst gehabt und haben diese 7 Worte Jesu, als er am Kreuz hing, beleuchtet. Das sind theologisch, exegetisch gesehen 7 Verkündigungen an die Menschheit, die mit dem Tod von Jesus zu tun haben. Und da ist die Frage, oder nicht die Frage, eigentlich die Logik dahinter, dass auch der Auferstehungspart von Jesus Botschaften für die Menschheit beinhaltet, die für alle Menschen auf der gesamten Welt zu allen Zeiten von Jesus verkündigt werden, in seinem Sein, durch sein Leben. Die Jünger hatten Panik und Angst, weil die Juden so hasserfüllt waren auf das, was Jesus dort tat. Und dass sie ihn kreuzigten und dass die Jünger sich verstecken mussten. Es waren Tage der Angst und der Bedrängnis und keiner wusste, wie es weitergehen würde. Und hier sind sie und Jesus kommt durch diese verschlossenen Türen. Und mein erster Gedanke ist, dass Jesus ganz bewusst an seinen Wundmalen als der individuelle Leib Jesu erkannt wurde von diesen Kerlen und von diesen Frauen. Das waren Fischersleute, Handwerker, das waren Frauen, die im Leben standen. Die haben ihn sterben sehen am Kreuz. Die haben ihn teilweise mit ins Grab getragen und gesehen, wie der Stein vor das Grab gerollt wird. Und jeder, der eine Beerdigung erlebt hat, weiß, dieser Mensch bleibt da, wo wir ihn hingelegt haben. Und keiner hatte Ahnung, was passieren wird. Und plötzlich steht dieses Wesen im Raum, ohne dass die Tür geöffnet wird. Die Fenster waren geschlossen. Und Jesus offenbart sich durch seine Male an Händen, Füßen und durch diesen Speer in seiner Seite, als die Soldaten Eile hatten und diese Männer vom Kreuz holen mussten wegen der jüdischen Tradition des Sabbatabends. Da durfte bis abends um 6 niemand mehr hängen. Und dann gaben sie den anderen 2, die neben Jesus hingen, diesen Gnadenstoß, brachen ihm die Beine, damit sie schneller starben und wollten es bei Jesus tun und sahen, er ist schon tot. Und als Beweis stachen sie in seine Seite, um diesen medizinischen Beweis von Blut und Wasser aus einem Toten herausfließen zu sehen. Und dieser Mensch, dieser ehemalige Mensch, Jesus Christus, der 33 Jahre auf dieser Erde lebte, geht nun plötzlich in einen Raum durch geschlossene Türen hindurch. Warum? Damit niemand sagen kann, meine Güte, das war vielleicht doch nicht Jesus. Letzte Woche hatte ich als Pastor eine Sterbebegleitung für einen alten 81-jährigen Mann und habe ihn begleitet fast jeden Tag. In Dessau im Krankenhaus ist er dann heimgegangen und verstorben. Und ich dachte so in diesen Tagen, gut, dass wir in einem deutschen Land leben, wo es hoffentlich kaum noch vorkommt, dass dann bei der Beerdigung in Wittenberg jemand anders drin liegt als er. Das wäre eine Katastrophe. Das ist unvorstellbar. Das wäre grauenvoll. Nein, Jesus Christus hat sich bei seinen Freunden und später auch bei den Emmausjüngern, Entschuldigung, er hat sich ihnen gezeigt. Er tritt auf und sagt, seht her, seht her. Ich bin keine Verwechslung, ich bin kein traumatischer Geist, ihr seid nicht in einem Trauma, in einem Delirium, ich bin's. Seht her, die Milliarden Christen auf dieser Welt, es wäre unvorstellbar, wenn Jesus, an den wir glauben, nicht Jesus wäre, der er vorher war. Es wäre unvorstellbar. Ist das nicht so? Das war damals und ist heute unbedingt wichtig. Diese Jünger hier, die damals in diesem Raum waren, erkannten, er ist derselbe, mit dem wir noch vor 3 Tagen zusammen aßen. Er ist kein Fake. Seine Wundmale sind da. Und doch lebt er in diesem ganz neuen Man nennt ihn bis heute Auferstehungsleib, wir können das gar nicht definieren. Den Auferstehungsleib, den noch keiner von uns kennt. Keiner, niemand, der hier sitzt. Später heißt es dann in der Bibel, Jesus Christus ist derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Er verändert sich nicht, da wird kein Fake draus, da wird kein Märchen draus. Er ist der, der er ist. Der reale, wirkliche Jesus als Mensch, der gekreuzigt wurde am Kreuz auf Golgatha für die gesamte Menschheit und der auferstand als Gott und Mensch. Und der Erste war, der von den Toten auferstand. Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit im Hebräer 13, Vers 8. Paulus, der große jüdische Apostel, der das alles miterlebt hat, der Theologe, der am Anfang unglaublich skeptisch war und sagt, das ist alles ein Fake, das muss man bekämpfen. Der dann eine Offenbarung von Jesus hatte in Damaskus, als Gott ihn vom Pferd pflückt und ihm die Augen öffnet und Jesus zu ihm spricht. Er schreibt circa 20 Jahre später, nachdem diese Auferstehung passiert ist, einen ersten Brief an eine Gemeinde in Korinth und setzt sich damit auseinander. Er gibt dieser Frage nach der Auferstehung, ob denn Jesus wirklich... Er gibt diesem Thema ein ganzes langes Kapitel in seinem Brief mit 58 Versen, ausschließlich um das Thema Auferstehung. Die Auferstehung Jesu ist eben kein Wunschmärchen. Wenn Gott zu einem Menschen kommt, dann erkennt der Mensch, dass es Gott ist. Das ist die Botschaft. Ich möchte mit uns ein paar Verse aus dem 1. Korinther 15 lesen, wie Paulus sich damit auseinandersetzt über diesen Fake oder nicht Fake. Auch wieder neue Genfer Übersetzung ab Vers 13. Paulus sagt hier, ich greife ein paar Verse raus, angenommen, es gibt gar keine wirkliche Totenauferstehung, dann ist auch Jesus Christus nicht auferstanden. Und wenn Jesus Christus nicht auferstanden ist, ist es sinnlos, dass wir das Evangelium verkündigen und es ist sinnlos, dass ihr daran glaubt. Und nicht nur das, wir stehen dann als Prediger, als falsche Zeugen da, weil wir etwas über Gott ausgesagt haben, was nicht zutrifft. Wir haben bezeugt, dass er Christus auferweckt hat, aber wenn es stimmt, dass die Toten nicht auferweckt werden, dann hat er das ja gar nicht getan. Um es noch einmal zu sagen, wenn die Toten nicht auferstehen, ist Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube eine Illusion. Die Schuld, die ihr durch eure Sünden auf euch geladen habt, die liegt dann immer noch auf euch. Und auch die, die im Glauben und in der Hoffnung an Christus gestorben sind, die sind jämmerlich verloren. Wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben in der jetzigen Welt hinausreicht, dann sind wir als Christen bedauernswerter als alle anderen Menschen auf der Welt. Und dann Vers 20. Doch es verhält sich ja ganz anders. Christus ist von den Toten auferstanden. Er ist der Erste, den Gott auferweckt hat. Und seine Auferstehung gibt uns die Gewissheit, dass auch die, die im Glauben an Jesus gestorben sind, auferstehen werden. Jesus offenbart sich seinen Jüngern authentisch. Thomas darf seine Hände und Finger in diese Wunden legen und sehen, Jesus ist wirklich auferstanden. Ein zweites bei diesem Gedanken, dass Jesus durch verschlossene Türen kommt, ist ein Zeichen seiner Auferstehung und hat eine Botschaft. Jesus ist an keine trennende Grenze mehr gebunden. Der auferstandene Jesus ist an keine trennende Grenze mehr gebunden. Mögen die Herausforderungen noch so groß sein in unserem Leben, die Mauer noch so hoch, die Lüge noch so verwoben, Jesus Christus hat keine Grenze mehr, um durchzugehen und sich zu offenbaren. Er kann in mein Herz kommen. Er kann alle Mauern durchbrechen. Als Jesus noch nicht auferstanden war, konnte er nicht in das Herz von Petrus kommen. Aber als Jesus auferstanden war, gibt es keine Grenzen mehr, keine trennende Grenze mehr. Die Mauern spielen für Jesus keine Rolle. Meine Mauern in meinen Gedanken spielen für Jesus keine Rolle. Er kann wieder klären und heilen und aufrichten und wiederherstellen. Und das Ergebnis, was Jesus uns, wenn Jesus uns begegnet, ist am Ende in diesen zwei Versen immer dieses. Er sagt, Friede sei mit euch. Habt ihr das gemerkt in diesem Text und auch in dem Anspiel? Das kam so oft vor in diesen wenigen Versen. Da ist so viel Durcheinander in unserem Leben manchmal. Der Teufel selber wird als Durcheinanderbringer bezeichnet. Sein ganzes Werk in dieser Welt ist immer sein Ziel, auch in unserem Leben. Es ist ein Durcheinanderbringen. Wer das ein bisschen verfolgt hat in der Politik, als nicht klar war, wer wird jetzt regieren können diese 6 Monate, was war das für ein Durcheinander? Wenn wir nach Syrien blicken, wenn wir in die Türkei gucken, wenn wir jetzt diesen Diplomatenkonflikt uns anschauen mit England und Russland, keiner sieht mehr durch. Das ist das Produkt des Teufels in dieser Welt. Durcheinander bringen, verwirren. Und Jesus kommt mit einer ganz klaren Botschaft. Als er noch als Mensch auf dieser Welt war, hat er diese Sprüche nicht gebracht. Aber als er auferstand, kommt diese Botschaft in die Welt, wo immer ein Mensch mit mir zu tun bekommt, komme ich als Friedensbringer in ihr Leben. Als Friedensbringer, das ist die prophetische Botschaft, die noch aussteht, dass Gott durch das Volk Israel in dieser Welt einmal was bringen wird? Frieden. Wer Weihnachten in der Kirche war, der hat gehört davon, dass der Engel kam und sagte, Friede sei mit euch. Er wird der Friedefürst sein, der jetzt geboren wird. Und Jesus war auf dem Weg zum Durchbruch, dass realer Friede möglich wird, aber es geht immer nur über Sterben und dann Auferstehen. Nach der Auferstehung spricht er die Jünger an und sagt, Friede sei mit euch, nicht vorher. Auch bei uns Menschen in Beziehungen, in der Gemeinde, in der Arbeit und Schule, immer wieder werden wir von verwirrenden Kräften konfrontiert. Doch wenn wir ins Gebet gehen und auf den Heiligen Geist hören, dann kommt Jesus und spricht, Friede sei mit dir. Egal, wie schwer eine Zeit ist, wie lange eine Zeit auszuhalten ist, wer sich an Jesus Christus hinwendet, erlebt Frieden und zweitens wird wieder froh, haben wir gelesen. Und die Jünger wurden wieder froh. Das ist Gottes Plan. Karfreitag haben wir in der Predigt gehört, dass Trauer über Schuld und Sünde sein muss. Aber wenn Vergebung reinkommt, dann werden wir wieder froh. Aber erst dann. Jesus spricht die Jünger an und sagt, ich bin's. Und die Jünger wurden wieder froh. Und die Angst verliert sich. Die Angst verliert sich. Die Auferstehung Jesu zeigt das ganz große Ziel. Jesus möchte zu den Menschen kommen. Er will mit dir, mit mir in Beziehung leben. Ich und der Vater, sagt Jesus, werden kommen, um Wohnung in euch machen. Wenn jemand mich liebt, im Johannes 14, 23, dann wird er sich nach meinem Wort richten. Und mein Vater und ich werden ihn lieben. Und wir werden kommen und bei ihm wohnen. Ich zitiere nochmal eine Stelle von der Karfreitagspredigt von Micha aus Offenbarung 3, Vers 20. Jesus sagt, merkst du nicht, wir haben es auch gesungen vorhin in dem letzten Lied, merkst du es nicht, ich stehe vor deiner Tür und klopfe an. Wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hingehen und wir werden miteinander essen, ich mit ihm und er mit mir. Und das führt zum dritten Aspekt, nämlich im Vers 22. Und er hauchte sie an und sagte, empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr sie nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben. Der Heilige Geist ist hier in dieser Botschaft Jesu ganz eng mit Sündenvergebung verbunden. Das ist immer wieder Gottes großes Ziel, dass uns letztendlich Vergebung durch Jesus und Menschen widerfährt. Die Kirche Jesu, der einzelne Christ, soll nicht ohne die Kraft des Heiligen Geistes leben und handeln. Und hier im Text, der Heilige Geist und Vergebung gehören zusammen, das ist Jesu Ziel. Nicht Zerstörung, sondern Vergebung. Welcher will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, sagt Jesus einmal. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen, sagt Jesus im Johannes 8. Der Heilige Geist ist nötig und Pfingsten kommt ja in Kürze. Und wir erinnern uns an diese Kompaktpakete, an dieses Kompaktpaket, das Gott aufgeschnürt hat für unser Leben. Jesus musste sterben. Wir brauchen Vergebung und Hinwendung. Wahrheit muss ans Licht kommen oder ja, Wahrheit muss in unser Leben kommen. Aber dann brauchen wir den Heiligen Geist. Und er hatte die Vollmacht, seinen Jüngern im Bild und wahrscheinlich auch in Wirklichkeit zu sagen, empfangt den Heiligen Geist. Jesus lehrt über den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist nötig, damit wir unsere Zielverfehlungen erkennen. Sünde, das ist so ein gruseliger Begriff in unserer Gesellschaft, heißt doch nichts anderes als Harmatia im Griechischen, heißt Zielverfehlung. Heißt Zielverfehlung. Wenn ich mit dem Auto bei 200 km/h durch die Berliner Chaussee rase und ein Kind überfahre, habe ich mein Ziel für mein Leben verfehlt. Dafür war ich nicht geschaffen. Es gibt viele Dinge, die wir tun, für die sind wir nicht geschaffen. Aber wir tun sie und sie zerstören uns. Und Jesus lehrt über den Heiligen Geist, als er noch am Leben war, dass er die Eigenschaft besitzt, Dinge ans Licht zu bringen, aufzudecken, damit wir Vergebung bekommen. Karfreitag haben wir beim Abendmahl diese Worte Jesu am Kreuz gelesen. Vater, vergib ihnen. Wann denn? In dem Zustand, in dem sie gar nicht erkennen, was sie tun. Der Mensch ist immer im Recht, aber Gott sieht es anders. Und Vergebung startet nicht erst da, wo wir erkennen. Vergebung startet da, wo wir eine Zielverfehlung tun, nämlich im Herzen Gottes. Und dann fängt er an, sich zu bewegen. Und dann beginnt der Heilige Geist, Licht in mein Leben zu bringen. Und dann kehre ich um und dann erkenne ich das. Und dann lasse ich's und dann erlebe ich Vergebung. Der Heilige Geist und Vergebung, die verkündigt Jesus hier am Auferstehungstag, gehören zusammen. Es ist wohltuend, wenn mir vergeben werden kann. So sehr reicht die Barmherzigkeit Jesu am Kreuz. Er vergibt schon, bevor wir überhaupt erkennen, was wir getan haben. Aber erkennen müssen wir es doch vor Gott. Dazu setzt Jesus den Heiligen Geist ein, um uns in die Wahrheit zu leiten. Mein Gebet ist für mich und uns, Gott, bitte lass mich erkennen, ob ich in deinem Willen bin. Nimm deinen Heiligen Geist bitte nicht von mir und schütze mich vor allem, was mir schadet. Und wir kommen zum vierten und letzten Gedanken aus diesem Abschnitt. Thomas will es von Jesus selber wissen. Er glaubt den Jüngern, er glaubt der nachösterlichen Gemeinde und Kirche kein einziges Wort. Dieses Problem haben wir bis heute, seit 2000 Jahren. Menschen sagen, ich glaube erst, wenn ich sehe. Der römische Hauptmann, oder war es der hohe Priester, stand vorm Kreuz und wagte und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann komm doch herunter, wir wollen es sehen. Und er hat nichts verstanden. In der Theologie, und das hat mir sehr mein Herz beschwert, als ich Theologie studiert habe, haben wir in der Jesusforschung der letzten 200 Jahre den wahren Jesus gegen alle ungeklärten Fragen und Anregungen, Erkenntnissen und Ansichten ausgespielt. Wie viel Manipulation, wie viel Wunschdenken, wie viel Priesterbetrug in den ersten Jahrhunderten haben moderne Theologen den Berichten der biblischen Autoren unterstellt. Alles nur Märchen. alles nur für dumme alte Frauen und Männer. Der Thomas-Gedanke hier, die Thomas-Botschaft, ist nicht eine Botschaft vor 2000 Jahren, ist eine Herausforderung an mich und an dich. Glaube ich Jesus, obwohl ich ihn auch nicht sehe? Erst wissen, dann glauben, hat in der Aufklärung vor 200 Jahren Europa dazu gebracht, das Kind mit dem Bad auszuschütten. Und heute habe ich Theologenkollegen an meiner Seite, die auch nicht mehr an die Auferstehung Jesu glauben. Ich habe auch andere. Es gibt auch Christen, die das Ganze nicht mehr glauben. Sie glauben auch nicht mehr, dass Gott Jesus wiederkommt oder dass Gott Richter ist. Wir machen uns unseren Glauben an Jesus passend. Was wir nicht erfassen können und nachweisen können, das gibt es nicht. Dabei erleben wir in unserer heutigen Zeit einen Aufschwung mehr denn jemals zuvor in Wissenschaft und Forschung. Wer es ernsthaft betreibt, wir erleben ein immer mehr verblüffendes Zusammenkommen von Bibel und Wissenschaft, immer mehr Erkenntnisse heutiger Zeit, Astrophysik, Biologie, Evolution decken sich mit den Aussagen der Bibel. Hat die Bibel recht? Mit dieser Frage kamen und kommen wir nur sehr mühsam weiter. Alles wissen wollen, dann erst glauben. Thomas will Beweise. Steckt das vielleicht in der ersten Seite der Bibel im Paradies? Dass Gott sagt, pass mal auf, da gibt es zwei Bäume. Es gibt den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse und es gibt den Baum des Lebens. Wenn ihr vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse essen wollt, müsst ihr sterben. Ihr seid geschaffen, um im Glauben an mich zu leben. Thomas will Beweise und Jesus kommt etwas später, aber er kommt. Das sehe ich immer wieder in meinem Leben. Ich hätte viel schneller schon das Ergebnis haben können in meinem Leben, aber ich wollte es nicht glauben. Und dann brauchte ich lange Zeit, um Beweise zu sammeln. Beweise, ein Auto zu kaufen, wo Gott sagt, kauf es. Und du hast in dem Moment kein Geld. Oder tausend andere Dinge, wo Gott sagt, glaub mir, vertrau mir. Vers 29, Jesus erwiderte, jetzt, wo du mich gesehen hast, glaubst du. Glücklich zu nennen sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Eine katholische Bibelauslegung übersetzt diesen Vers so, du hast jetzt Glauben. Jetzt geglaubt, weil du mich gesehen hast. Glücklich aber der, der in Zukunft glauben wird, ohne mich gesehen zu haben. Es geht in dieser nachösterlichen Geschichte um die Glaubwürdigkeit der Zeugnisse der Jünger Jesu. Wenn ihr das Johannesevangelium lest, dann wird das darin immer wieder wichtig. Das war dem Autor Johannes ganz wichtig, die Zeugnisse der Jünger herauszuarbeiten und die Glaubwürdigkeit der Zeugnisse zu hinterfragen. Der Glaube, dein Glaube, ihr Glaube an Jesus Christus beruht auf dem Zeugnis von Menschen. Und wenn es nicht wahr, sondern manipuliert ist, ist alles ein Schwindel. Deshalb hat Johannes den Finger in diese Wunde gelegt und diese Storys so zusammengestellt, hintereinander, um zu zeigen, die Thomas-Botschaft, die ist am Ostersonntag und eigentlich immer in unserem Leben extrem wichtig. Du wirst es erfahren, das Glück und das Heil, wenn du glaubst, obwohl du nicht siehst. wo ein Mensch sich selbst innerlich hinwendet und zu Gott schreit aus der tiefsten Tiefe: Mein Vater, wenn es dich gibt, Gott, dann handle. Meinem Vater ging es so. Der wollte auswandern nach Amerika vor dem Weltkrieg, um das große Geld zu machen. Und er war komplett Atheist. Und er ging nach Amerika und alles ging schief. Und innerhalb eines halben Jahres war seine ganze Vision zerstört. Er hatte kein Geld, keine Freunde mehr. Die Sprache war ganz schwierig. Und er saß dort auf dem Berg und erzählte mir: Ich betete ein Gebet, wie vielleicht Millionen von Menschen. Ich habe keine Ahnung gehabt über einen Gott des Himmels. Er sagte: Gott, wenn es dich gibt, bring mich zurück nach Deutschland und dann will ich dir dienen mein Leben lang. Und er fand ein Schiff und er kam nach Deutschland. Und es vergingen noch 5 Jahre, bis Jesus Christus sich ihm offenbarte in seinem Herzen. 5 Jahre. Aber Jesus Christus offenbarte sich ihm, wie beim Thomas. Der Mensch kann heute und jetzt glauben, aber oft erwischt Gott die Menschen dieser Welt in tiefen Bedrängnissen, wenn sie dann zum Gott schreien und sagen: Zeig mir, wenn es dich gibt. Zeig dich mir. Tu etwas, wenn es dich gibt. Und weißt du was? Er tut, weil er barmherzig ist, weil seine Güte uns gewinnen möchte. Das Fazit dieser Thomas-Geschichte ist: Thomas wollte Jesus selbst sehen. Ich brauche selbst eine echte Beziehung zu Christus. Und das braucht jeder Mensch heute auch. Dir hilft die Predigt nicht sehr viel, dir helfen die frommen Bücher nicht sehr viel und Stories. Du brauchst selbst eine Beziehung mit Jesus. Man kann in der Tat, und das will das Johannesevangelium uns mit diesen Stories zeigen heute Morgen, man kann in der Tat auf das Zeugnis dieser alten Glaubenszeugen hinglauben. Weil Thomas sagt: Ich will auch einer für euch in Wittenberg, für die ganze Welt. Ich will auch einer solcher Zeugen sein. Ich hatte nicht geglaubt. Meine Freunde hatten Jesus schon vorher begegnet, sind vorher schon begegnet. Aber ich habe ihn dann letztendlich gesehen. Ich als Zweifler habe meine Hände in seine Wunden gelegt. Ich als Zweifler bezeuge der Rest der Welt, die nach mir kommt, dass Jesus Christus lebt und auferstanden ist. Aufgrund dieser Zeugen darfst du deinen Glauben bauen mit Jesus Christus. Du erlebst keinen Schiffbruch, weil diese Story ist wahr. Er ist auferstanden. Er hat bezahlt für alle Schuld und Fehler. Jesus Christus ist derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Jesus sagte Matthäus am Ende, er sagt: Ich bin bei euch bis an das Ende der Zeit oder der Welt. Das soll unsere Lebensgrundlage für uns sein. Im Alltag zu glauben und zu vertrauen und dann aus dem Vertrauen heraus Kraft zu schöpfen für jeden Tag aus der Gottesnähe. Das ist die Botschaft von Golgatha. Das ist die Botschaft von Ostern. Gott kommt dem Menschen nah. Es ist vollbracht, es braucht nichts wieder noch nachgesetzt werden, kein irgendwelches Opfer noch, nicht eine neue fromme Denomination, nicht noch ein zweiter Sohn, nicht noch eine neue Idee Gottes. Es ist alles getan worden, dass wir alle in der Versöhnung Gottes leben können. Halleluja. Die Jünger hatten solche Angst vor den Juden, vor ihren Problemen. Und Jesus kommt und durchbricht die Mauern und spricht sie an. Er spricht auch dich heute Morgen an und sagt: Friede sei mit dir. Und Jesus sagt es nochmal und nochmal: Friede sei mit dir. Lass uns zusammen beten. Vielleicht können wir ein Lied singen und dann wollen wir noch in wenigen Minuten das Abendmahl feiern. Das machen Christen auf der ganzen Welt so. Als Erinnerung an diesen großen Jesus, der auferstanden ist, mit dem wir heute Gemeinschaft haben können und reden können. in einem normalen Leben, in einer normalen Beziehung. Jesus Christus, wir ehren dich heute Morgen. Ostersonntag, du siehst die Welt, wie ein Drittel dieser Welt aufsteht und dich anbetet und daran glaubt, dass du auferstanden bist, weil du dich hast sehen lassen von deinen Freunden, von vielen anderen Menschen, von Hunderten von Menschen, wie es in der Recherche des Arztes Lukas berichtet wird. Jesus Christus, wir ehren dich heute Morgen, dass dieses Du bist derselbe damals wie heute in unserem Leben Wirklichkeit geworden ist, in vieler Leben von uns und in jedem Leben Wirklichkeit werden kann. Denn du sagst, wer an mich glaubt, wer mich annimmt, wer am Herzen glaubt, dass ich auferweckt bin von den Toten, der bekommt ewiges Leben. Wer es im Herzen glaubt und wer es dann für sich mit dem Mund bekennt, der bekommt ewiges Leben. Das ist die Botschaft der Bibel. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Wer an die Auferstehung Jesu glaubt und mit dem Mund für sich bekennt, das, was Jesus damals tat, hat etwas mit mir zu tun. Ich darf im Annehmen dieses Werkes Jesu Frieden finden, in Kontakt kommen mit Gott. Das ist das Evangelium, das gepredigt wird. Wie der Vater mich gesandt hat, sagt Jesus, damals sende ich euch. Und die Kirche Jesu Christi weltweit steht 2018 immer noch hier. In einer Stärke und Herrlichkeit, wie es die Welt wahrscheinlich nie gesehen hat. Muslime entdecken Jesus Christus. Muslime sehen ihn in tausendfacher Form, gerade jetzt in diesen Jahren, in denen wir leben. Wir verkünden immer noch das, was Jesus seinen Jüngern gesagt hat: Geht hin und sagt es der ganzen Welt. Ich bin auferstanden. Und mit dieser Verkündigung gibt Jesus die Entscheidung an mich und an dich ab und sagt: Mach du etwas draus. Glaubst du mir? Und ich danke dir, Jesus, dass wir allezeit Entscheidungen treffen können, dass wir in unserem Herzen glauben können, du lebst. Und wenn wir in unser Tag gekommen sein sollte, zu sterben, dann wissen wir, dass wir leben werden, auch wenn wir physisch gestorben sind. Wir danken dir so sehr für diese Botschaft. Amen.